Ihr Lieben, ich möchte anknüpfen an die letzten beiden Sonntage. Und ich hoffe, diejenigen, die an den letzten beiden Sonntagen nicht da waren, kann ich jetzt damit reinnehmen. Wir hatten das Hauptthema der Identität in Christus einige Wochen zuvor. Wir haben uns Gedanken gemacht über dieses, was schon jetzt für uns wirksam und real ist, aber noch nicht in der Vollkommenheit real ist. Unter dem Stichwort, Jesus hat alles vollbracht, er muss seinem Erlösungswerk nichts mehr hinzutun. Und doch sind wir in so einer Zeit, in der vieles noch nicht vollendet ist, aber vieles schon durchaus von dem Heiligen Geist durchdrungen, auch wirklich von der Herrlichkeit Gottes durchdrungen ist, in einer großen Zerreißprobe. Die Identität in Christus wirklich in einer großen Zerreißprobe. In der letzten Woche ging es dann um die Energiefresser und die Energiespender. Es ging darum, dass wir eine Geistlichkeit, die Herrlichkeit Gottes in einem irdenen Gefäß haben und genau das die Herausforderung unseres Lebens ist. Und genau an dieser Stelle, an diesem Ausdruck bin ich hängen geblieben und ich dachte, das möchte ich ein bisschen vertiefen heute Morgen mit euch. Wir sind im 2. Korintherbrief und wie immer möchte ich euch so ein bisschen in den Kontext und das Umfeld dieses Briefes mit reinnehmen. Wieder einmal mehr, es ist enorm wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie im Kontext verstehen. Erstmal verstehen, was eigentlich wirklich gemeint war und wem die Aussagen galten, die wir lesen, um sie dann auf uns zu beziehen. Also der 2. Korintherbrief, der 2. Brief des Apostel Paulus an die Korinther, ist ein sehr persönlicher Brief. Ich empfehle euch, den mal zu lesen und man staunt. Das sagte ja der Michael Winkler letzten Sonntag auch, was der große Apostel Paulus da alles schreibt von seinem Herzen, von dem, was er so mitgemacht hat und durchgemacht hat und wo er überall seine Schwierigkeiten hatte, sie aber überwunden hat mit Hilfe des Heiligen Geistes. Bisschen vorsichtig muss man sein, die meisten Aussagen in diesem 2. Korintherbrief sind nicht allgemeingültig, sondern sie beziehen sich tatsächlich vor allem auf die Person des Apostels. Zusammen mit Timotheus ist er auf seiner 3. Missionsreise. Und so ein bisschen Einblick mal für euch. Er gibt Einblick in ein reifes, aber wirklich sehr herausgefordertes Leben. Er hat Stress durch Leute in Gemeinde, die sich gegen ihn stellen. Also man könnte sagen, Stress durch falsche Brüder, wenn ihr so wollt, die ihm vorwerfen, er wäre nicht geistlich, sondern fleischlich gesinnt, die ihm vorwerfen, er hätte keine Autorität, wenn denn so ein Brief kommt, dann wäre das ein richtiges Donnerwort, aber wenn er persönlich aufträte, hätte er die Autorität einer Maus. Er hat den Vorwurf der Veruntreuung, das muss man sich mal reinziehen, der Veruntreuung von Spendengeldern, denn auf seiner 3. Missionsreise möchte er sammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Und er ist tatsächlich so beeindruckt von diesem Gegenwind, dass er klugerweise, klug geleitet durch den Heiligen Geist, seine Reise stoppt in Mazedonien und diesen 2. Korintherbrief nach Korinth vorausschicken lässt. Nämlich um sich zu rechtfertigen, um all diese Dinge zu widerlegen, die ihm vorgeworfen worden sind, um die Leute davon zu überzeugen, dass er nie anders als mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs war. Und dass diese Vorwürfe, die sie ihm machen, tatsächlich kraftlos sind. Er lässt den Brief überbringen aus Mazedonien im Voraus, schickt den Titus, dem er später diesen Pastoralbrief schreibt. Und der Titus kommt zurück, reist ihm entgegen nach Mazedonien und sagt, grünes Licht, hallo, Sie haben den Brief bekommen und Sie sind darauf eingegangen, du kannst weiterreisen. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht aus Resignation und Einschüchterung nicht weitergereist ist, sondern weil das einfach klug war. Denn wir haben ja gehört, Energiefresser Nummer 1 ist die Situation ungeklärter Konflikte. Und es ist völlig unnötig, sich solchen Konflikten frontal gleich mal auszuliefern, wenn man vom Heiligen Geist Klugheit bekommt, um zu sagen, man wartet ab, man argumentiert, man schickt voraus. Und so haben sich die Dinge dann offensichtlich auch gelöst, denn er konnte nach Korinth kommen und wurde dort auch empfangen. Also, Paulus rechtfertigt in großen Teilen dieses Briefes die Lauterkeit seines Auftrages. Und deswegen ist es auch so wertvoll für uns zu lesen, wie er das alles beschreibt, was ihn treibt, was ihn hierhin und dahin bewogen hat, die Dinge zu tun. Und es ist sehr eindrücklich, nochmal das von ihm selbst zu hören. Ich möchte uns einen Textabschnitt heute Morgen vorlegen, der dann doch auch nicht nur auf Paulus und Timotheus, sondern durchaus auch auf uns bezogen werden kann. Wie gesagt, vorsichtig mit anderen Aussagen im 2. Korintherbrief, aber diese kann man doch durchaus auch auf Christen überhaupt beziehen. Ich möchte euch mal mit dem ersten Vers, 2. Korinther 4, ich lese ab Vers 6 bis schließlich 10 und dann Vers 16 bis 18 noch dazu. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Derselbe Gott, schreibt Paulus, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, übersetzt Luther, finde ich noch besonders schön. Er hat es in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns kommt. Und dann beschreibt er sein Leben, und ich denke, das können wir auch für uns nehmen. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Christus teilhaben. Am Sterben und am Leben. Schon jetzt und hier. Sind wir wieder bei unserem Thema dieser Zerreißprobe des schon Vollbrachten und noch nicht Vollendeten. Deshalb werden wir nicht müde, schreibt Luther, finde ich sehr schön ausgedrückt, in die Neue Genfer übersetzt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, und es schreibt er am Schluss nochmal einen sehr schönen Abschnitt zum Trost und zur Ermutigung auch weiter, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Denn wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ist ewig. Das nochmal, um ein bisschen nicht klein zu reden, aber ein bisschen zu relativieren, das, was wir hier in diesem Leben durchmachen, durch eine unvergleichliche Herrlichkeit in der Ewigkeit sozusagen wieder gut gemacht wird. Der erste Abschnitt, Vers 6 bis 10, ist eine Ist-Beschreibung, ein Zustand. Es geht zuerst um den Inhalt, ein heller Schein nämlich, in die Herzen derjenigen, die Jesus ergriffen haben. Es ist ein heller Schein hineingegeben worden. Ein Stück Ewigkeit, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Im zweiten Teil geht es um das Gefäß. Wir haben diesen Schatz dieser Herrlichkeit Gottes, diesen Schatz des hellen Scheines in einem irdenen Gefäß, in einem zerbrechlichen Gefäß. Und der dritte Gedanke ist, dass es um die reale Verknüpfung geht, tatsächlich diesen Schatz der Herrlichkeit Gottes in einem zerbrechlichen Gefäß zu haben. Und genau an dieser Stelle möchte ich heute Morgen meinen Schwerpunkt setzen. Und ich möchte mit euch mit da so ein bisschen reindenken, was heißt das eigentlich, ein Schatz im irdenen Gefäß. Wobei ich dazu sagen muss, das irdene Gefäß, das ist einem so geläufig, das ist uns in unserem Alltag gar nicht mehr so geläufig. Der Alltag bestand daraus in der Kultur und in der Zeit, dass man alles, was man aß und trank, aus tönernen Gefäßen zu sich nahm. Und man musste tatsächlich ganz bestimmt dafür sorgen, dass die Gefäße dicht waren und dass sie nicht kaputt gingen und dass sie nicht aneinander schlugen. Deswegen ist das sofort eindrücklich für die Menschen jener Zeit. Bleiben wir bei zerbrechlich. Es ist alles so zerbrechlich. Haben wir auch letzten Sonntag gehört. Und ich glaube, jeder von uns findet sich darin wieder. Ja, es stimmt. Es ist alles so zerbrechlich. Wir sind so gut unterwegs in manchen Dingen und auf einmal bricht aus irgendeiner Seite irgendwas über unser Leben hinein und alles, was vorher so gut war, scheint in 1000 Stücken zu liegen. Es ist alles so zerbrechlich in dieser Zeit. Es gibt einfach diese brutale Realität zwischen Anspruch und Wirklichkeit unter uns. unter denen, die Christus ergriffen haben. Eine ganz brutale Realität. Und ich empfinde in meinem Geist schon seit einiger Zeit für uns als Gemeinde darin eine ganz große Relevanz. Und deshalb breite ich mich damit heute Morgen mal ein bisschen aus. Ganz speziell für diese Gemeinde. Ich hoffe, dass die meisten von euch sich daran erinnern, dass wir eine ganz fantastische Gebetswoche hatten Ende August. Und wir waren völlig überrascht, dass so viele Leute da waren, über die Woche verteilt, Mitte 40, mehr als Mitte 40 Leute aus der Gemeinde, immer wieder mal, nicht jeden Tag, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Das war toll. Und es war eine besondere Intensität in dieser Woche, eine besondere Intensität des Geistes auch. Ich glaube, das haben auch die da waren ganz bestimmt empfunden. Es sind geistliche Meilensteine gesetzt worden und das ist gut für uns, wenn wir uns die immer wieder in Erinnerung rufen. Denn sonst hat man irgendwas ausgesprochen und irgendwas im Geist bewegt und erinnert sich irgendwann gar nicht mehr an, dann ist es, wenn wir das nicht füllen, ist es, als wäre es nie geschehen. Von Gott aus nicht, aber von uns aus. Es geht ja darum, dass wir anfangen, darin zu leben. Wir haben wirklich geistliche Meilensteine gesetzt und doch empfinde ich ganz stark, wir hängen fest. Wir hängen fest seitdem. In den letzten, wie viele Monate sind es? 3 Monate? In alten Bahnen, in alten Denkschienen, wie das immer so ist, wenn viele Dinge sich über Jahre irgendwo eingebürgert haben, ist es ganz schwer, aus diesen alteingebürgerten Schienen rauszukommen. Man kann da nicht einfach einen Schalter umlegen, aber man kann sich immer wieder daran erinnern, nein, wir laufen jetzt in einer neuen Bahn. Wir hängen fest darin, finde ich, dass einige sich nicht trauen, sich auf den Heiligen Geist einzulassen. Ich habe das heute Morgen im Lobpreis auch wieder so empfunden. Alain, du hast die Tür ganz weit aufgemacht. Und doch glaube ich, ich sage das wertfrei, ich sage nicht, Mensch, jetzt lass dich endlich mal ein. Einige trauen sich nicht, sich auf den Heiligen Geist einzulassen. Und wir hängen auch darin fest, dass sich einige nicht trauen, nach wie vor, sich aufeinander einzulassen. Und das ist ja ein wichtiges Pfund für Gemeinde. Nicht nur für unsere Gemeinde, grundsätzlich ist das ein wichtiges Pfund. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden die Herzen einander zugewandt und an dieser Kraft der Einheit wird die Gesellschaft sehen, wer Gott ist, nicht wer wir sind, sondern wer Gott ist. Und wir dürfen uns da wirklich auf den Weg machen. Wir haben einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist schon mal ein sehr wichtiger und guter Schritt am Anfang. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, wir mögen diese Zerbrechlichkeit nicht. Wir mögen das nicht. Wir denken vielleicht sogar, Christus in mir, damit kann ich doch alles. Und damit bin ich doch alles. Ja, das ist zum Teil richtig, aber es gilt, dieses irdische Leben, dieses natürliche Leben zu bewältigen. Und das ist tatsächlich zerbrechlich, auch wenn Christus in dir ist und er das wieder zusammenfügt und sicherlich auch manches verhindert, dass es zerbricht. Wir mögen diese Zerbrechlichkeit nicht und wir wollen diese Spannung am liebsten auflösen zwischen dem, was noch natürlich und irdisch ist und der vollen Kraft des Geistlichen. Wir wollen diese Spannung auflösen. Oder geht das nur mir so? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Könnte mal einer signalisieren, ob außer mir das auch noch jemand will? Super. Ich möchte mal 2 Gedankenanstöße geben. Wir gehen jetzt da ein bisschen weiter rein. Zerbrechlichkeit. Es ist offensichtlich eine Tatsache, die geistliche Dimension der Gottheit, und zwar wirklich, Paulus spricht im Kolosserbrief von der Fülle der Gottheit, die in Christus ist. Und wenn wir das weiterdenken, der Christus, der in uns ist, weil er gesagt hat, er wird in uns Wohnung nehmen, diese Fülle der Gottheit ist unserer Unzulänglichkeit anvertraut. Zerbrechlichkeit ist Unzulänglichkeit, das, was es eigentlich nicht halten kann. Das ist eine Tatsache, eine Realität. Der 2. wichtige Gedanke, der dem sofort folgt, jedenfalls in unserer Denke, kann denn diese Zerbrechlichkeit vielleicht überwunden werden? Oder soll sie überwunden werden? Und wenn ja, wodurch? Kann und soll diese Zerbrechlichkeit überwunden werden. Ja, soll sie. Durch die Überkleidung mit Unsterblichkeit bei der Auferstehung. Lest mal 1. Korinther 15. Unglaublich eindrücklich. Es wird gesät verweslich und geerntet unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und Auferstehen in Kraft. Die Zerbrechlichkeit soll überwunden werden, aber nicht in diesem Leben. In der Kraft der Auferstehung. Bitte jetzt nicht gleich in so eine Schiene gehen, oh, dann ist ja alles gut, was jetzt noch nicht so ist, wie es sein soll. Nein, bitte, das will ich damit nicht anstoßen. Ich möchte dich ermutigen, dein natürliches Gefäß sozusagen, deine Menschlichkeit in diesem Leben zu akzeptieren als Tempel des Heiligen Geistes. Und diese Spannung tatsächlich in dieser Zerbrechlichkeit, die können wir in diesem Leben nicht auflösen. Bleibt Punkt 1. Wir haben letzten Sonntag da ein bisschen drüber gehört, wie man damit umgehen kann, über dieses tägliche sich erneuern lassen, täglich Konflikte bedenken, täglich vergeben und sich vergeben lassen, täglich diese Dinge bearbeiten, damit der Bruch und die Risse in diesem Gefäß, wenn ich das mal so bildlich ausdrücken darf, nicht ins Unermessliche gehen und am Ende das Gefäß in Scherben daliegt. Das war ein sehr guter Anhaltspunkt. Die geistliche Dimension, das bleibt tatsächlich für uns der Gottheit, ist unserer Unzulänglichkeit anvertraut. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Und das, ihr Lieben, übersteigt unser Fassungsvermögen. Und wie immer, wenn etwas das Fassungsvermögen des Menschen übersteigt, reagiert er damit nicht und sagt, okay, es übersteigt mein Fassungsvermögen, sondern er fängt an zu rotieren, damit diese Dimension wieder greifbar ist. Wir neigen dazu, unentwegt, sicher nicht bewusst, aber unbewusst neigen wir, die wir Jesus schon lange Zeit ergriffen haben, dazu, unentwegt dieses zerbrechliche Gefäß zu überkleiden. Stichwort ist gut gemeint und richtig auch an der richtigen Stelle, Stichwort ein würdiges Gefäß zu sein, ein reines Gefäß zu sein. Doch ich sag dir mal was, ohne Jesus bist du weder ein würdiges noch ein reines Gefäß. Aber mit Jesus bist du vor Gott in jedem Fall und 100% ein würdiges und auch ein reines Gefäß. Dass man darauf sich immer wieder einlassen muss, auf Reinigungsprozesse, ist ganz selbstverständlich. Aber der Status ist, wenn du Jesus ergriffen hast, bist du ein würdiges Gefäß, in das Gott seine Herrlichkeit packen möchte. Ich möchte mal so ein buchstäbliches Bild so ein bisschen auf uns wirken lassen. Diese schönen Lichtchen da, die sehen eigentlich ganz untadelig und unversehrt und blinko-blanko und richtig hübsch aus, aber ich nehme mal an, wenn man da ein bisschen genauer hingucken würde, würde man die ein oder andere Ungereimtheit sehen und vielleicht den ein oder anderen Riss auch sehen. Ich möchte dich ermutigen, lassen wir doch mal das Bild von einem durchleuchteten Gefäß auf uns wirken. Wenn Paulus schreibt, wir haben einen hellen Schein in unser Herz bekommen. Der Mensch, der Jesus ergreift, bekommt einen hellen Schein in sein Herz. Ein Stück Ewigkeit. Und wir lassen das mal auf uns wirken. Aus der Sicht des Gefäßes, das dürfen wir ja personifizieren, wenn Paulus diese Metapher gebraucht, ist der erste Gedanke, Hilfe, man sieht meine Risse. Und ich sehe deine Risse. Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, um nicht ganz blöd dazustehen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, ja? Damit man die Risse nicht sieht, ich selber nicht, und damit sie nicht gesehen werden, ist das Leichteste, was ich tun kann, das Gefäß mit einem äußeren Korsett oder mit einem äußeren Mantel zu ummanteln. Kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie, habe ich neulich gehört, dass der Atommeiler in Tschernobyl jetzt nach fast 30 Jahren mit einem gigantischen Metallpanzer umgeben wird, damit er nicht mehr strahlt. Notwendige Sache. Das Gefäß mit einem äußeren, mit einer Schutzhülle oder mit einem äußeren Korsett ummanteln. Wenn ich das tue, sieht man keine Risse mehr. Ich sehe meine nicht und ich sehe auch die des anderen nicht. Und ich fühle mich nicht mehr bloßgestellt. Die zweite Möglichkeit ist, damit man die Risse nicht sieht, dafür zu sorgen, dass das Licht innen drin nicht so hell scheint. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle zu großen Teilen, nicht in allen Teilen, aber zu großen Teilen in der Gemeinde stehen. Ich glaube, dass die Vergangenheit es mit sich gebracht hat, ich hatte neulich so ein Bild vor meinem inneren Auge, dass Menschen hier aus der Gemeinde auch in Anbetung dastehen, ganz konzentriert, stocksteif, den Blick erhoben und sich nicht trauen, den Geist Gottes wirklich in sich hineinzulassen und wirklich das Herz zur Anbetung inspirieren zu lassen. Und dass sie sich schon gar nicht trauen, sich einander zuzuwenden. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will nicht so viel Licht, damit ich nicht beschämt werde. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, so, ich mache jetzt mal so einen Panzer um mich rum. Dann sieht man das auch nicht, was eigentlich in mir drin ist. Das Gefäß mit einem äußeren Mantel oder Korsett versehen. Da möchte ich ein paar grundsätzliche Gedanken loswerden heute Morgen, die euch ganz bestimmt geläufig sind. Aber ich glaube, wir dürfen sie heute Morgen ganz speziell auch auf uns beziehen. Bis die Zeit erfüllt war, so sagt uns die Bibel, mussten alle irdischen zerbrechlichen Gefäße mit einem Korsett umhüllt werden, um vor Gott bestehen zu können. Bis die Zeit erfüllt war. Heißt, bis Jesus kam. Diese Ummantelung war das göttliche Gesetz. Und ich finde den Gedanken sehr schön, die Assoziation, dass das von Gott nicht als Stahlpanzer gedacht war, sondern ich wurde innerlich erinnert an die Vertreibung aus dem Paradies, als Gott Adam und Eva Felle gab, damit sie nicht beschämt waren. Und ich glaube, in dieser Weise ist das göttliche Gesetz gedacht. Eine Ummantelung, eine Halterung, eine äußere Halterung, durch die ein Gefäß zum Leben erhalten wird. Gott selbst hat diese Umhüllung gegeben. Die 5 Bücher Mose, von denen wissen wir, das ist das alttestamentliche Gesetz. Er hat diese Umhüllung gegeben in ritueller Art, in ziviler Art und in ethischer Art. Ja, 3 Gewichte da drin. Und der Mensch, der zu ihm gehören wollte, musste sich darauf einlassen. Das war der Bund. Der alttestamentliche Bundesschluss ist eine Diatheke, wie man sagt. Das heißt, ein Bundesschluss, der beide Seiten auf Einhaltung der Bundesvereinbarungen verpflichtet. Beide Seiten. Auch Gott verpflichtet sich auf die Einhaltung dieses Bundes. Der Mensch musste seinen Teil dazu tun, diese Bundesverpflichtung einhalten. Und ich finde es total eindrücklich. Es gibt eine Weisung an Josua, der dann schließlich das gelobte Land eroberte auch, bevor Gott ihm sagt, was auch immer du tust, ich bin mit dir in allem, was du tun wirst, sagt er ihm, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Josua 1, Vers 8. Das ist die Matrix des alten Bundes. Das ist die Verbindungsatmosphäre des alten Bundes. Darin lebten Gott und Mensch zusammen. Das war unverzichtbar. Als aber die Zeit erfüllt war, lesen wir dann im Galaterbrief, später bei Paulus, wurde diese, will ich mal sagen, Stabilisierung dieser zerbrechlichen Gefäße von einer Außenstabilisierung in eine Innenstabilisierung verlebt. Von außen nach innen. Ein heller Schein ist im Herzen, Ein heller Schein wird in die Herzen derer gelegt, die Christus ergreifen. Wenn Gott dem Josua sagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht, dann ist die neutestamentliche Entsprechung, werdet voll Geistes. Das entspricht nämlich den Aussagen Jesu in Johannes 14. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, der wird in euch sein. Und der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Werdet voll Geistes. Die geistliche Dimension der Gottheit ist unserer Unzulänglichkeit anvertraut. Es ist unfassbar, diese Vorstellung, dass der Geist Gottes Wohnung nimmt in einem sterblichen Menschen. Das ist genauso eine gigantische Dimension wie die Tatsache, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater im Himmel verlässt und Mensch wird. Es ist eigentlich genau dasselbe. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in dir und mir, wenn ich sage, ich glaube an den Sohn Gottes, an den Christus. Ich möchte uns einmal mehr heute Morgen herausfordern und ich denke, wir haben nachher auch noch eine Zeit, wo wir den Heiligen Geist wirklich bitten, uns zu erfüllen. Ich möchte uns noch einmal mehr herausfordern, dass wir im Zeitalter des neuen Bundes aufgefordert sind, dieser Innenausstattung jeden erdenklichen Raum zu geben. Dieser Innenausstattung durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist nicht so, dass das eine Gesetz ist und das haben wir hinter uns und jetzt kommt der Heilige Geist und dann ist alles beliebig. Das ist der Gedanke, vor dem wir uns am meisten fürchten. Das war schon gleich zu Beginn der Wirksamkeit des neuen Bundes so. Schon der theologische Disput zwischen Paulus und Jakobus in Jerusalem, lest mal den Jakobusbrief und lest mal den Galaterbrief, da geht es genau darum. Es gab von Anfang an Leute, die befürchteten, ja, wenn wir jetzt keine Außenumhüllung mehr haben, wenn wir jetzt kein Regelwerk mehr haben, wo führt denn das hin? Ich glaube, wir dürfen uns daran erinnern, dass sowohl dieses äußere Regelwerk als auch der Geist Gottes von exakt derselben Substanz sind. Das Gesetz des Alten Testaments, was durch Gott gegeben ist, was übrigens im Vergleich zu anderen Gesetzeskodizes der anderen Kulturen ein gigantisch lebendiges Teil war, hat dieselbe göttliche Substanz wie der Geist Gottes. Da gibt es einen Schlüsselgedanken. Das Gesetz wurde nicht aufgehoben mit dem neuen Bund, das Gesetz wurde erfüllt durch Christus. Erfüllt. Alles, was durch Äußerlichkeiten eingehalten werden musste im alten Bund, wird durch den innewohnenden Heiligen Geist erinnert. Und wenn wir uns das mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, dann dürfen wir wirklich so eine heilige Ehrfurcht haben davor, dass wir die Stimme des Geistes in uns und das Wirken des Geistes in uns nicht einfach übermangeln, nicht einfach decken. Es ist die Herausforderung, um die Kraft des Heiligen Geistes zu bitten, der durchaus in dir Wohnung nehmen will und immer mehr Einfluss nehmen will. Aber es ist dein Part, ihn nicht zu dämpfen und ihn nicht überzubügeln mit irgendwelchen anderen Dingen. Übrigens, weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, das Reden und Wirken des Heiligen Geistes in einem ist sehr leise und sehr gentlemanmäßig. Das geht ganz schnell, dass man da einfach mal so drüber geht. Herausgefordert, sensibel zu sein für dieses System, was den Menschen, der an Christus glaubt, von innen stabilisiert und vollkommen durchdringt. Dieser Geist Gottes ist es, der auch diesen Heiligungsprozess, diesen zu Gott hin Prozess, diesen Entwicklungsprozess in uns vollzieht. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu lassen. Es ist der Geist Gottes, der die Teile der Zerbrechlichkeit ganz zusammenhält. Und es ist der Geist Gottes, ihr Lieben, der der Strom des Lebens ist. In Hesekiel 47,9 lesen wir von diesem Bild, das der Prophet Hesekiel hat, von dem Strom, der aus dem Tempel, aus dem himmlischen Tempel Gottes kommt. Und er sagt am Schluss in Vers 9, und alles, was darin lebt, in diesem Strom und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Es ist der Geist Gottes, der in dir die Liebe des Vaters bezeugt. Es ist der Geist Gottes, der dich überhaupt erstmal dahin überführt, dass du Christus brauchst. Wir sind als Gemeinde herausgefordert, dieser Innenausstattung, dieser Grundlage sozusagen des neuen Bundes, uns in wirklich jedem erdenklichen Maß auszuliefern. Und ich weiß nicht genau, was den einen oder anderen hindert, sich dieser Kraft und dieser Wirkung und dieser Kontrolle des Heiligen Geistes vollständig auszuliefern. Ich kann uns nur ermutigen, tut es. Und wir haben letzten Sonntag von vielen Dingen gehört, es täglich zu tun. Lasst es uns täglich tun. So zum Verständnis ist der Heilige Geist ist das Siegel auf einem Menschen, der sich für Christus entscheidet. Die Bibel sagt uns, dann ist wie ein Siegel auf dem Herzen der Heilige Geist im Herzen drin. Von jedem Menschen, der sich für Christus entscheidet. Es gibt aber darüber hinaus eine zusätzliche Dimension. Das wissen wir als Pfingstgemeinde, die äußert sich in den Geistesgaben unter anderem, in Wunderwirkungen, in der Gabe des Glaubens, der prophetischen Rede, in Wunderheilungen und all diesen Dingen, das sind ja nur Ausschnitte, die da genannt werden, in den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, auch in der Zungensprache und in der Auslegung der Zungensprache. Wir dürfen mehr vom Heiligen Geist wollen und wir sollen wollen mehr vom Heiligen Geist. Damit tatsächlich, um in diesem Bild von diesem Gefäß zu bleiben, diese Innenauskleidung alles zusammenhält, was dieses Gefäß ausmacht. Und das ist nicht zum Selbstzweck da, sondern je stabiler dieses Gefäß ist, je heiler, je strahlender und je mehr dieser Schein aus diesem Gefäß herauskommt, umso mehr erfüllt es seinen Zweck unter den Menschen, die diesen Schein noch nicht in ihrem Herzen haben. Der Geist Gottes als Strom des Lebens. Er bezeugt in dir, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Übrigens, vorsichtig, ihr Lieben, wir sollten aufhören, über Leute zu sagen, die sind gläubig und die nicht. In der Bibel steht, es ist der Geist Gottes, der mir Zeugnis gibt. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes ist es, der von Sünde überführt und in alle Wahrheit führt. In die Wahrheit, die frei macht und zum Leben führt. Was ganz Radikales, und das ist tatsächlich auch der Disput zwischen Jakobus und Paulus in den Anfängen der Gemeinde gewesen, die Weisungen Gottes sind durch ihn in unser Herz geschrieben, so sagt er das. Paulus berichtet das auch im 2. Korintherbrief. Die Weisungen Gottes, also das ethische Gesetz, was nach wie vor uneingeschränkt Gültigkeit hat, die 10 Gebote nämlich, die sind nicht auf steinerne Tafeln hier in unserer Mitte geschrieben, sondern auf fleischerne, nämlich unsere Herzen. Und mal ganz ehrlich, ihr Lieben, wir neigen doch alle dazu zu sagen, naja, wenn ich mir diesen oder jenen so vorstelle, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da so die Gebote und die Gesetze Gottes auf das Herz oder ins Herz geschrieben sind. Weil wir wissen ja auch, an den Früchten werden wir sehen, wer wes Geistes Kind ist, ja. Ja, ja, ist alles richtig. Und doch hüte dich vor der Bewertung. Lasst uns zuerst darin unterwegs sein, dass wir uns selbst täglich, wirklich täglich mit der Kraft des Heiligen Geistes neu füllen lassen. Und das auch für die Mitstreiter hier in der Gemeinde, für die Geschwister erbitten. Lasst es uns doch erbitten. Und es kann tatsächlich sein, Gott hat mit jedem Einzelnen unterschiedlich lange Zeiträume und Prozesse, in denen sich Dinge entwickeln, zu ihm hin entwickeln. Lasst es uns aushalten als Gemeinde, dass sich in den verschiedenen Menschen die Dinge verschieden schnell oder langsam entwickeln, ohne gleich so ein äußeres Korsett da drumherum zu setzen. Regelwerk, das geht hier nicht. Darauf passt du auf, darauf passt du auf, darauf passt du auf. Es ist was absolut Menschliches und war tatsächlich gleich zu Beginn der Wirksamkeit des Neuen Bundes so, dass Menschen immer wieder aus dem alten Regelwerk diese äußere Ummantelung um das Gefäß stellen. Für sich selbst, aber auch für andere. Ihr Lieben, das muss aufhören. Trauen wir doch dem Geist Gottes zu, dass er jeden Einzelnen in die Entfaltung seiner Heiligkeitsbewegung sozusagen nimmt, ja? Trauen wir es ihm doch zu. Ich möchte es doch jedem Einzelnen von euch zutrauen, der sagt, Christus ist mein Herr und ich will ihm folgen, dass du sagst, der Geist Gottes darf mich nehmen, der darf Kontrolle haben und er darf mich umformen, auch wenn manches mir an deinem Leben vielleicht noch nicht so passt. Und ich denke, na, pass mal auf. Dass das ab und zu mal angesagt ist auf die richtige Art und Weise, da möchte ich auf Martinas Predigt nochmal verweisen, auf die richtige Art und Weise, mit einem sanftmütigen Geist den richtigen Physiotherapeuten an der richtigen Stelle zum Einrenken zu haben. Ja, das war ein super Bild. So stellt sich Gott das vor. Aber nicht mit einem Stahlkorsett um das irdene Gefäß rum, weil da so viele Risse drin sind. Liebe, ich wünsche mir so sehr, dass wir in diese Freiheit kommen. Und ich bin an 2, 3 Gedanken der Gebetswoche hängen geblieben. Da möchte ich jetzt gleich ganz konkret werden. Wir haben in der Gebetswoche wirklich, und das dürfen wir, so sagt uns die Bibel, wir dürfen in Vollmacht im Namen Jesu Dinge im Geist brechen und neu einpflanzen. Wir haben in der Gebetswoche im Geist das Wesen des Buchstabens ausgezogen und das Wesen des Geistes angezogen. Wir haben uns von Gott für die Gemeinde das steinerne Herz aus uns herausnehmen lassen und ein fleischernes einpflanzen lassen. Wir haben uns auf die Verheißung gestellt, dass Gott sagt, ich werde euch das steinerne Herz rausnehmen und ein fleischernes geben. Also wir müssen ihn nicht erst darum bitten, bitte, bitte, mach doch das. Wir haben festgemacht, dass wir uns alle selbst von der Gnade Gottes durchdringen lassen wollen, aber uns auch gegenseitig begnadigen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was du heute Morgen kurz angesprochen hast, Christian. Wir glauben und wir wissen, weil er uns liebt, sind wir verändert. Das ist genau dieser Punkt. Und wir dürfen und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, sind wir wirklich verändert? Oder nehmen wir immer noch so ein paar Korsettteile aus der alten Vereinbarung und bauen die hier so drumherum, weil wir noch nicht so viel sehen, wie wir eigentlich sehen möchten. Ihr Lieben, das steht uns einfach nicht zu beurteilen, wie weit nach unserer Meinung wer in seinem Glauben ist. Wenn wir nah beieinander sind und uns wirklich von Herzen zugetan sind, dann haben wir schon eher ein Recht, mal so ins Leben reinzusprechen. Aber doch nicht aus der Distanz. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern als Gemeinde, und wir sollten das wirklich ganz ausdrücklich machen, wir haben das Wesen des Geistes, der lebendig macht, angezogen als Gemeinde. Und ich möchte nicht in 3 Monaten wieder hier stehen und denken, oh, die Leute trauen sich immer noch nicht, so den Heiligen Geist auf sich wirken zu lassen. Wir haben die Gnade auf uns wirken lassen und wollen uns gegenseitig begnadigen. Übrigens, das ist ja erstmal nur so ein Trainingsfeld hier für uns innen drin, ja, innen drin, wenn man überhaupt in innen und außen denkt. Für uns als Gemeinde ein super wichtiges Trainingsfeld, denn die eigentliche Existenzberichtigung von Gemeinde ist ja die, die Gesellschaft zu durchdringen, als Licht und Salz. Selbst begnadigt, Gnade gewähren, selbst im Wesen des Geistes Leben spenden und Leben stiften. Und nicht Ummantelungen und Korsetts bauen um die einzelnen Leute. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lassen wir uns heute Morgen vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich erneuern. Lass dich ausloten, jeden Tag neu durch den Geist Gottes. Lass dich ausloten. Wenn das jeder in aller Ernsthaftigkeit beschließt hier in der Gemeinde, dann müssen wir uns umeinander keine Sorgen mehr machen. Und der Geist Gottes ist sehr barmherzig mit dir. Gott hat Geduld an Stellen in einem Leben, wo wir schon lange keine Geduld mehr haben. Vor allen Dingen mit den anderen nicht. lasst uns doch uns nicht Gottes Kopf zerbrechen. Wollen wir das heute Morgen beschließen, dass wir dem Heiligen Geist in jedem Einzelnen, aber auch in dieser Gemeinde, die vollständige Kontrolle geben? Und ich würde mir wünschen, dass wir aussprechen, dass wir als Gemeinde des neuen Bundes eine geisterfüllte Gemeinde sind, diesen Geist in allen Bereichen unseres Lebens wirken lassen, zurechtbringen lassen, entfalten lassen, in alle Wahrheit führen lassen und uns gegenseitig begnadigen. Seid ihr bereit? Dann würde ich euch bitten, aufzustehen, wer das möchte. Und ich hatte vorhin im Lobpreis so den Eindruck, wir dürfen da ruhig solche Zeiten öfter mal einbauen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch mit dem Sprachengebet ausgestattet sind, die diese Geistesgabe der Sprachenrede haben, dieser Gebetssprache, die wir sprechen und selber nicht verstehen, aber wir wissen genau, dass der Geist Gottes für uns betet und die richtigen Dinge zum Vater trägt. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gebetet haben, singen wir anschließend noch ein Lied, aber lasst uns bitte die, die es schon können, in Sprachen, in neuen Sprachen anbeten. Und das sollten wir uns zur Gewohnheit machen, dass wir das immer wieder tun, um uns aus dieser Dimension rauszuheben, die uns so bindet in ein Regelwerk oder in dieses Irdische. Wir haben einen Schatz in irdischen Gefäßen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du nicht nur mit deinem Sohn mitten unter die Menschen gekommen bist, sondern dass du deinen Geist ausgießt in jedes natürliche Herz. Ich danke dir so sehr dafür, Herr, für diese gewaltige, ja, ich möchte bald sagen, Heimsuchung im allerbesten Sinne. Eine Heimsuchung der Gottheit. Du bist es, der die Verbindung schafft, die wir nicht schaffen können, Herr. Und ich danke dir, dass wir im neuen Bund deinen Heiligen Geist haben, der uns vollständig in dein Ebenbild verwandeln wird. Ich danke dir, dass du jetzt jedes Herz frei machst, ganz neu, sich diesem wunderbaren Heiligen Geist ganz neu auszuliefern. Und in Jesu Namen möchte ich erstmal Vergebung aussprechen für all das, was hier an Verletzungen geschehen ist, untereinander, wenn diese Gefäße so aneinander geschlagen werden und ihre Risse und Brüche kriegen. Ich möchte Vergebung aussprechen für all das, was bewusst und unbewusst aneinander eingeschränkt in ein Korsett gezwängt worden ist, in Jesu Namen. Und ich möchte freisprechen, dass hier niemand mit einer beengenden Ummantelung rumlaufen muss, sondern jeder erfüllt sein darf mit dem hellen Schein der Herrlichkeit Gottes in sich. In Jesu Namen möchte dich ermutigen, wenn du willst, streck die Hände aus zum Himmel, drück es irgendwie aus, dass du neu die Kraft des Heiligen Geistes erfahren möchtest. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und jedes einzelne Herz ergreifst, neu durchdringst in einer ungeahnten Dimension. Ich danke dir, Herr, dass du wirbst, dass du niemanden überwältigst, dass du niemanden überforderst in deiner Kraft. In Jesu Namen, Geist Gottes, fülle uns als Gemeinde, fülle jeden Einzelnen, fülle uns als geheiligte Gefäße in all unserer Zerbrechlichkeit. Und in Jesu Namen spreche ich aus, dass ihr euch täglich daran erinnern werdet, dass wir täglich dafür sorgen, dass unser innerer Mensch erneuert wird von Tag zu Tag, immer mehr in die Herrlichkeit Gottes hinein. In Jesu Namen. Lasst uns, die wir das können, wirklich in neuen Sprachen den Herrn anbeten und dann können wir noch ein Lobpreislied singen. Vater im Himmel, Kori Abashir, der Sidi Gidia, das so. Kori Abashir, die Gidia, das so, die Gidia, das so, die Gidia.